Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Der Filmsprech heute mit Welt am Draht und zu Gast ist der Juvo.
Moin!
Ja, moin, wie geht's denn so?
Ja, Corona-Isolation Teil 2, nicht wahr? November 2020. Darf seit einigen Tagen wieder im Grunde nirgendwo hin und möglichst niemanden treffen. So Risikogruppe und so. Mhm. Ja, hatte ich ja im Frühjahr schon mal, wird sich jetzt wohl über den Winter ziehen. Naja, 3 Monate habe ich geschafft, jetzt werde ich wohl auch 5 Monate schaffen. Mal gucken.
Ja.
Umso mehr Zeit zum Podcasten.
Genau. Ich hatte vor einer Weile schon mit dir geschrieben und dann war so ein bisschen so, was schauen wir denn? Und da hast du dann Welt am Draht reingeworfen, beziehungsweise so, ja, die ersten 20 Minuten von Matrix und dann im Vergleich irgendwie Welt am Draht. Mhm. Und ich hatte das vorher schon mal gehört, aber bis dato noch nicht so richtig gesehen, wusste nur irgendwie, ja, es ist so ein bisschen die Vorlage von Matrix, wenn man so will, ein bisschen älter und so ein etwas unbekannteres Juwel. Und hab die dann die Tage, also gestern und heute dann nochmal den Zweiteiler geguckt. Und bevor wir aber zum eigentlichen Film kommen, vielleicht nochmal kurz, für alle, die dich nicht kennen, stell dich nochmal vor, wer bist du, was machst du im Internet, woher kann man dich kennen?
Woher kann man mich kennen? Also heutzutage kennen mich die meisten Leute im allgemeinen Internet wegen meines Podcasts damals TM. Mhm. Dort gibt es auch Folgen, die das hier beleuchten, so Geschichte der virtuellen Realität. Da habe ich sogar mal eine meiner Vorlesungen an der TU Dresden, da mache ich Technikphilosophie, verpodcastet und einfach drin gelassen, weil die Hörer fanden es offenbar lustig. Ich bin Seabase-Bewohner, Berliner Hackerspace Seabase, c-base.org. Podcaste, habe eine jahrzehntelange berufliche Vergangenheit als Diplomat, Handelskammerfunktionär, Soldat, was weiß ich, Politikberater in internationalen Zusammenhängen. Bin jetzt Frührentner. Versuche sozusagen so in diversen Hackspaces zum Fortschritt der Menschheit beizutragen. Mhm. Auch so in kultureller Hinsicht. Und eines der Produkte sozusagen ist so ein Abend, so ich bin ja immer der Opa erzählt vom Kriegtyp, so nach dem Motto, kennt ihr Matrix, ist auch schon 20 Jahre alt, aber es gibt ja Vorläufer. Und dann spiele ich halt häufig mal die ersten 20 Minuten von Matrix, das kennen ja die meisten. Und dann erzähle ich, das ist schon ganz anders, dann fange ich so mit Platon und Höhlengleichnis an und erzähle so ein bisschen die VR-Geschichte. Und dann bringe ich meistens erstmal so ein Making-of, was der WDR mal gemacht hat, zu Welt am Draht, was ja eigentlich ein Fernsehfilm ist von 1973, der dann später in der Kinofassung kam, finanziert vom Westdeutschen Rundfunk mit Fernsehgeldern, mal was Sinnvolles. Von einem Regisseur, Rainer Werner Fassbinder, den man eigentlich für ganz andere Filme kannte. Den Mann könnte ja mal googeln, ganz interessant. Mhm. Und es gibt da ja auch noch so diverse schlechte Neben- und Abfallprodukte, so was ich, 13th Floor. Und also dieser Gedanke, man könnte in einer Simulation leben, ist uralt und wird immer mal wieder aufgewärmt.
Ja, gerade auch in den letzten Jahren aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse.
Ja, genau.
Leute immer
genau.
Wieder so, leben wir vielleicht nicht doch in einer Simulation und sind irgendwo falsch abgewogen?
Ja, ich fliege auch manchmal zu Twitter und habe heute Morgen wieder den Pixelfehler im Himmel gesucht. So.
Ja, genau, ne? Oder das Berühmte, was man auch aus Matrix kennt, irgendwie zweimal dasselbe erlebt, irgendwie Fehler in der Matrix oder ja, Déjà-vus, irgendwie meint so, das habe ich doch so ähnlich schon in derselben Sequenz schon mal erlebt von einer Weile.
Das ist ja so eine Doppelreferenz. Da werden ja alltägliche psychologische Phänomene wie etwa Déjà-vus dann sozusagen mit einer neuen Erklärung versehen. Das geht natürlich auch immer sehr, sehr gut. So wie die alten Geschichten, ach weißt du, bei uns auf dem Dorf gibt es ja so ein kleines gebeugtes Männlein mit einer langen Stange und der schiebt immer den Mond weiter. Ne, so. Nicht? Das war mal eine Weile so eine Form von Humor, so absurde, einfache Erklärungen für physikalische Dinge zu finden. Lange vor dem Internet kam es ja noch vor, dass man ungefragt in der Fußgängerzone mal nach der Uhrzeit gefragt wurde. Und ich hatte das einige Jahre, weil ich das irgendwie intellektuell fand, hatte ich das an mir. Ich hatte keine Armbanduhr, sondern eine Taschenuhr. Die holte ich dann aber nicht raus, sondern ich holte einen Zettel hervor oder auch ein kleines Notizbüchlein und las mühsam, so dicht vor den Augen noch vorher rum und sagte, als ob ich da irgendwas interpoliere und dann sagte, na, so ungefähr 12.36 Uhr. Und dann faltete ich den Zettel wieder zusammen und ging weiter. Und meistens hat es eine Weile gedauert, bis die Leute gemerkt haben, what? So, ja.
Ja, das habe ich auch, also immer wieder so in den letzten paar Jahren, so einmal im Jahr irgendwie, dass mich irgendjemand nach einer Uhrzeit fragt. Und dann denke ich immer so,
ja, es kommt wieder, weil klar, Armbanduhren macht man ja nicht mehr. Ich habe mir gerade eine neue vollmechanische mit Gangreserve und Whatnot gekauft. Ich frage mich, ob das die letzte meines Lebens ist, so, weil 20 Jahre halten die ja.
Ja.
Aber ich trage die auch nicht mehr immer, weil man hat ja eh ein Phone dabei und eine Uhrzeit. Aber genau deswegen fragen Leute danach. Es hängen nicht mehr überall Uhren rum und wenn gerade ja, die Batterie leer ist, hat man keine Uhrzeit.
Ja, das ist mir dann deswegen auch mal aufgefallen. Deswegen kommt das wieder. Dass das irgendwie auch in, also ja, wirklich auch in Berlin an öffentlichen Plätzen irgendwie so. Manchmal hat man so dieses, wie spät ist es eigentlich? Und warum verdammt hängt hier an diesem großen Platz oder einem Bahnhof, warum hängt da keine Uhr so? Oder wenn man halt eben, ja, du hättest gerade noch zur Bahn und willst gerade mal schnell wissen, wie spät ist es denn jetzt gerade? Und dann guckst du irgendwie, ja.
Ich verweise auf die damals TM-Folge zum Thema Zeit. Da wird das genau erklärt.
Und ich habe also, bevor ich jetzt meine Apple Watch seit ein paar Jahren immer habe, habe ich auch vorher so eine relativ kleine, schlanke Uhr von Casio gehabt, die ich irgendwann mal auf einem Teneriffa-Urlaub gesehen hatte und ganz schick fand. Und nachdem die dann mal so ein bisschen den Geist aufgab, habe ich dann Mutti gesagt, vor dem nächsten Teneriffa-Urlaub, bring mal die Uhr wieder mit, wenn du sie siehst. und ja, vorher immer so, bin selber auch so ein bisschen so, also ich habe hier neben meinem Computer noch so ein Funkwecker irgendwie, wo man, wenn man drauf tippt, dann leuchtet das Hintergrund so ein bisschen orange auf. Und auch sonst immer habe ich immer so ein bisschen so dieses so, weiß gern, wie spät es ist, so grob. Und aber ansonsten auch dieses, so, man guckt irgendwie aufs Handy und will, sieht dann, irgendwie hat was geschrieben oder E-Mail oder irgendwas anderes und dann schickt man wieder ein und dann denkt man so, wie spät war es jetzt eigentlich? Holt es nochmal vor und guckt. Und ja. Ja, wir beide selber haben uns, glaube ich, so die Podlove Podcast Workshops kennengelernt, ne?
Das waren so die ersten Begegnungspunkte vor mittlerweile auch schon, mag das so sieben Jahre her sein, so?
Ja, ich glaube, der erste, wo ich war, der war irgendwie 2013.
Könnte bei mir auch hinkommen. 2014 wurde ich dann auch mal zum Podcasten gezwungen.
Und ich kann mich auch erinnern an irgendeine Alkoholverköstigung an der Bar von, das war schon bei Wikimedia.
Ja, ich erinnere mich, mit Holger Klein und noch zwei Leuten haben wir irgendwie in einer halben Stunde eine Flasche Whisky getrunken oder so.
Ja, ich hab die ersten zwei probiert und das war mir ein bisschen zu stark.
Okay, ja. Ja, genau.
Und dann hast du einen Podcast angefangen mit einem Namen, den man häufig also dieses damals TM oder so, dieses TM, was Leute gerne mal ranhängen, ist so das macht man halt so TM oder halt so eine Verstärkung von so.
Die Wahrheit TM,
ja. Ja, genau, so in so bestimmten Worten, ja.
Ja, das ist so ein Meme, was sich damals rausbildete. Ich bin überrascht, dass es nach 7 Jahren immer noch so funktioniert. Mhm. Mir fällt auch durchaus manchmal auf, ich höre ja auch selber viel Podcasts, wenn Leute versuchen, das so zu vermeiden, weil das referenziert dann ja einen anderen Podcast sozusagen. Ja. Also ich habe das recht gut gehijackt, wobei, also nicht konsequent. Also die Domain lautet damals -tm-podcast.de, mhm. weil damals war es noch wichtig, dass man damals und Podcast in der URL selber hatte, um gut gefunden zu werden. Da waren ja so schöne Podcast-Verzeichnisse noch gar nicht so erfunden oder gar implementiert. Ein Hörer wollte mir dann damals .tm schenken, musste aber feststellen, dass Turkmenistan 1000er im Jahr für eine Domain haben will oder so.
Oh, ja, ich wollte gerade gucken, ob es das als Domain gibt, also bei InWX gerade
ja.
Für, naja, schlappe 151 Euro im Jahr.
Dann haben sie aber den Preis arg gesenkt. Mhm. Aber es gibt da noch einen Catch. Man muss, glaube ich, 10 Jahre vorbezahlen oder so. Also es ist ganz übel. Also .tm-Domains hat deswegen auch niemanden. Und von daher habe ich sie so gelassen, schon wegen der ganzen Feed und so. Du weißt ja, das größte Leid des Podcasts, das ja. ist, den Feed wechseln zu müssen. Ne?
Ja.
Ich habe auch überhaupt keinen so richtigen Überblick mehr, wie viele Leute eigentlich damals TM hören. Da gibt's ja so zwei Effekte, die gegeneinander laufen. Ich habe ja einen niederfrequenten Podcast von einmal im Monat. Und ja, der verbreitet sich und Leute finden das gut und es gibt Stammhörer und so. Mhm. Aber gleichzeitig gibt's ja immer mehr Podcasts, sodass die Leute einfach immer mehr Auswahl haben und sozusagen das damals TM-Hören weniger wird, dadurch, dass die Leute ja auch noch was anderes zu hören haben.
Ja, ja.
So, das gleicht sich so ein bisschen aus und ich bin ja auch noch so einer, ich track ja nichts und analysiere ja nichts. Ich kann also immer nur gucken, was wird downgeloadet. Früher war das ja auch zuverlässig, mittlerweile gibt's ja aber auch Plattformen, die zumindest zwischenspeichern.
Ja, ja, genau.
Also zum Beispiel dieses Podcast-Addict-Netzwerk da, die ziehen jetzt auch nicht alle Kopien von allen Podcasts, das macht ja niemand, die wollen ja den Traffic möglichst auch weiterhin von dem Server der Anbieter, aber gerade auch bei den Plattformen und so ist das nicht mehr so ganz klar. Früher konntest du also noch sozusagen das Download-Volumen durch die Größe der Episode teilen und dann wusstest du, wie viele Leute downgeloadet hatten.
Ja, so habe ich das zu Anfang auch gemacht, bevor ich irgendwie Podlove benutzt habe, beziehungsweise so habe ich dann das mal gemacht, wenn ich mir die Download-Statistiken von Sprich.ds angeguckt habe, was ja auf Fools läuft und wo auch kein Analytics irgendwie dahinter ist. Und ja. Ja, also an der Stelle schon mal auch von meiner Seite die Empfehlung, damals TM, der Podcast,
zu... darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist.
Genau. Wo es viel zu hören, viel zu lernen gibt. Mhm. 80 Folgen inzwischen.
Und schöne Gäste.
Ja.
Manchmal mache ich auch Solo. Ich habe ja in der ersten Isolation im Frühjahr eine Solo-Folge gemacht über die spanische Grippe.
Ah ja.
Und
wie ist das so alleine podcasten?
Erstaunlich gut. Natürlich mögen es nicht alle Hörer. Also ich habe ja, ich sage immer, ich habe so größenordnungsmäßig 5 bis maximal 10.000 Hörer. Aber die damals TM-Hörer sind wählerisch. Es gibt eine ganze Menge, die laden wirklich nur runter, was ihnen so vom Thema irgendwie gefällt und so. Und sagen wirklich so, damals TM-Classic, also alte technische Dinge, das ist wichtig. Und wenn es mehr so um technik-kulturgeschichtliche Dinge geht, sind die Downloadzahlen geringer und etwas zögerlicher. Es sei denn, der Entzug wird zu groß. Wenn ich lange Zeit nichts veröffentliche, dann ziehen die Leute sich auch alte Folgen irgendwie. Da habe ich im Wesentlichen die Erzählungen meiner Großmutter, die rekonstruierten, über die spanische Grippe wiedergegeben. Mhm. Also wie gesagt, einige mögen es nicht. Ich habe so eine Hardcore-Gemeinde von gar nicht vielen, vielleicht so 50 Leuten, die regelmäßig per E-Mail, einen anderen Kanal gibt's nicht, per E-Mail meine Podcasts kommentieren. Und so 50% fand es nicht so geil, aber die Downloadzahlen waren am Ende ähnlich, also keine Ahnung.
Ja, viele haben das auch, je nach wie sie einen Podcatcher haben, dass der halt lädt, was kommt. Und dann haben sie irgendwie so eingestellt, ja, wenn es irgendwie älter als das ist oder alle behalten nur 3 Sendungen davon. Also ich habe halt Castro im Einsatz, wo er da so posteingangsmäßig das sortiert, du hast irgendwie die Inbox und dann die Q und eine Q ist irgendwie das drin, was er runterlädt und damals TM ist dann bei mir auch einer der Podcasts, wo ich dann zwar die neuen Folge in der Inbox sehe, aber dann auch sehr ausgewählt dann Folgen davon höre.
Ja, also ich habe so ein paar Hardcore-Hörer, also ich kann morgens um 4 eine Sendung irgendwie publizieren und es gehen sofort 800 Downloads los. Also ja. Ich weiß nicht, wie die Leute ihre Catcher eingestellt haben, ich weiß es einfach nicht.
Ja, bei den meisten kommt es halt so rein und dann legt das schon und dann, ja, genau, dann halt je nach Größe und ja.
Ja, ja.
Aber du hast recht, also je nach mit dem steigenden Angebot von Podcasts, da hat sich auch bei mir mein Hörverhalten geändert. Und einige, da so wechsle ich das manchmal von, ja, höre ich, wenn es kommt, dann mal nicht. Und ein paar haben immer so ein bisschen Vorrang, die höre ich dann. Dann habe ich jetzt aktuell einmal im Monat den Samstag, wo ich dann auch arbeiten bin, wo ich dann auch ein bisschen was weghören kann, wo ich mir dann manchmal sowas wie eine Freakshow oder so aufhebe oder eben längere Sachen dann weghören kann. Und ja. Gut, damit auch diese Folge hier nicht allzu lang wird.
Och, immer. Ich bin ja ein Fan des 3-Stunden-Podcasts. Also.
Ja, ich hab gestern noch fleißig eine 4-Stunden-Sendung verschownotet, weil, also ich war erst so, ach, mache ich welche? Ja, nee, ach doch, komm, ich mache welche. Das wär zu schade. Ist ja auch mal so ein bisschen für sich selber zum Mal wiederfinden. Wir haben noch mal über das und das gesprochen. Wo war denn das? Ja. Durch Kapitelmarken findet man dann sowas auch besser.
Ja, sicher.
Gut, dann lass uns doch mal so ein bisschen zum Film kommen. Wollen wir erst ein bisschen über Matrix sprechen oder erst über Welt am Draht, mal so ein bisschen auf wechselnd schauen?
Ja, also meistens teasere ich das ja nur an, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, heute 2020, Matrix Teil 1 kam 1999 raus und war ja mind-boggling Schizzles damals so. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie viele Leute noch genau wissen, worum es bei Matrix geht und was der Witz ist. Es haben ja auch damals übrigens manche Leute gar nicht auf Anhieb verstanden. Also ich kenne durchaus Leute, die mussten Matrix 2-3 Mal sehen, bis der Groschen fiel so. Und viele haben ihn halt vor Jahren mal gesehen. Und das Interessante ist, wenn man die ersten 20 Minuten spielt, dann reicht das eigentlich. Dann wissen wieder alle, wie der Plot nochmal war. Und sind dann ganz überrascht und dachten so, Matrix, das sei doch 1999. Viele wissen übrigens auch nicht, dass der Film so alt ist. Viele jüngere Leute, die so 1995 geboren sind, denken, Matrix sei so von 2010 oder so.
Oh, okay.
Ja, also da verschieben sich auch so zeitliche Wahrnehmungen. Und wenn ich ihn natürlich dann bei Welt am Draht mit einem Film von 1973 komme, dann muss ich auch erstmal, das mache ich dann zwischendurch auch 5 Minuten, ihn so ein bisschen erklären, wie das damals war in meiner Jugend, also 1973, da ging ich noch zur Grundschule, glaube ich, ja. Da war der Vietnamkrieg und Watergate und Nixon und Willy Brandt war Bundeskanzler und dann bald aber nicht mehr. Und ach, also das war Ölkrise, Sonntagsfahrverbot für Autos. Das Apollo-Programm war 1972 zu Ende gegangen, Olympiade war in München, also ganz andere Zeiten. Ne? Und alles war sehr schön analog so.
Ja,
ähnliches Gespräch. Und in München machte der erste McDonald's auf in Deutschland.
Ah, okay. Ja, ähnliches Gespräch hatte ich auch in der letzten Folge, wo wir über 2001 Odyssee im Weltraum geredet haben, wo ich dann auch meinte, dass wenn man das wahrscheinlich heute irgendwie in die Schule geht und das den jungen Leuten zeigt und dann fragt so, ja, was denkt ihr denn, von wann ist denn der Film? Kommen wahrscheinlich irgendwie sehr entfernte Jahreszahlen raus.
Ja.
Aber nichts, was annähernd an das
Datum ranreicht. In der Tat, da kann man noch zu nachtragen. Also Kubricks 2001 ist ja von 1968 und ich habe zum 50-jährigen Jubiläum eine Reihe von Veranstaltungen auch gemacht, auch so Seabase und so. Auch der Dirigent des Radiosymphonieorchesters hier in Berlin, Herr Jurowski, der hat mit im Rahmen des Konzertsommers auf Schloss Kurin draußen in Brandenburg Eisenhart an der schönen blauen Donau gespielt, als Hommage an Stanley Kubrick, und zwar in einer Endlosschleife, bis einer blutet. So. Absolut großartig. Ja, das am Rande. Ja, das ist auch, das gehört auch zu den absoluten Kunstwerken, die man diesbezüglich dringend gesehen haben muss. Und übrigens, der Fassbinder, der Welt am Draht gemacht hat und viele andere deutsche Filme, der hat auch in Hollywood gedreht, davon abgesehen, das wäre vermutlich auf die Dauer auch so ein Kubrick geworden, wenn er nicht viel zu viel Drogen genommen hätte und bei Zeiten mal eingegangen ist. Also irgendwie Anfang der 80er Jahre ist er ja verstorben.
82, ja.
Ja, ja, genau. Da gibt's auch viele, ich werde noch drauf zu sprechen kommen, es gibt auch viele Referenzen, die nicht auf diese virtuelle Realitätsgeschichte sind, sondern auch natürlich auf die damalige gesellschaftliche Situation Anfang der 70er Jahre, also der Konflikt Gesellschaft, Wirtschaft wird da ja sehr stark referenziert, aber auch, was viele nicht mehr wissen, damals war so die Zeit, wo zum Beispiel Schwulsein nicht mehr verboten war. Es gibt also viele Referenzen auf Homosexualität und so. Das hatte damals so seine Gründe, ne? Und der Film spielt ja auch wieder in verschiedenen Zeitebenen. Jede Simulation hat eine andere. Es gibt also aufwendige Requisite aus den 20er Jahren, aus den 50er, 60er Jahren. Und sie haben ja auch versucht, in die Zukunft zu reisen. Sie haben den Film in Paris gedreht, weil in Paris wurde Anfang der 70er Jahre gerade Science-Fiction-artig das Jahr 2000, wie man sich es damals vorstellte, gebaut. Und alles sah so futuristisch aus. So konntest du also so Zeitreisen nach vorn und hinten machen. Auch die Schauspieler waren gecastet, zum Teil aus so Nachkriegsfilmen aus den 50er, 60ern. Damals halt erst 20 Jahre her, aber waren zum Teil so etwas abgehalfterte, ja, so Populärschauspieler, die man fast schon am Vergessen war. Aber es treten natürlich auch Leute auf wie Eddie Constantine oder so, die man noch aus Krimis und so kannte, die damals weltberühmt waren. Also sowas haben sie auch gemacht. Und ansonsten eben die Gang, mit der Fassbinder damals alle seine Filme gedreht hat.
Ja, ich sehe auch im Wikipedia-Artikel, sind so, ja, die, wie es hier auch steht, die Mitglieder des Fassbinder-Clans aufgeführt, also die Schauspieler, auf die er so häufig zurückgegriffen hat.
Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wollen wir ganz kurz die 20 Minuten Matrix-Story kurz referieren, damit alle so drin sind, was der Plot ist?
Genau, genau. Also ich habe ihn von einer Weile mal wirklich mal genau am Stück gesehen, sonst vorher immer mal, ah, läuft im Fernsehen, ja, guckst du halt, und dann hat man aber irgendwie den Schluss oder den Anfang nicht drin gehabt, und dann nachdem ich auch den Podcast Minutenweise Matrix gehört habe, tatsächlich auch das einer der Sachen war, die ich dann immer weggehört habe, wenn es kam, weil das von der Länge her gepasst hat. Ganz kurz, da wird, wie der Name sagt, Minutenweise der Film Matrix besprochen, mit einer Stammbesetzung von 3 Leuten und später wechselnden Gästen, die ja irgendwie aus der filmschaffenden Branche kommen und irgendwie da was beizutragen haben, und sich ein bisschen drüber unterhalten. Ja, Matrix fängt ja irgendwie an mit der Verfolgung der Carrie Ann Moss Figur, die sich dann da irgendwie durch wildeste Kampfkünste davon stehlt, und
man merkt bei dem Kampf, es ist eine nicht ganz reale Realität. Irgendwas ist faul.
Genau.
Aber man denkt sich erstmal nichts. Man denkt sich so, aha, Science-Fiction, Superkräfte irgendwie.
Genau. Und spätestens wenn man dann irgendwie zu der Telefonzelle flüchtet, die dann einen Moment später von einem LKW überrollt wird, die nicht zu finden ist,
wundert man sich. Richtig, und ganz wichtig, das fängt an zu spielen in der damaligen Gegenwart, also etwa 1999. Muss auch noch wichtig zu erklären. Weil mit diesen Zeitebenen wird ja später gespielt.
Ja. Und irgendwie der Morph, der LKW-Fahrer plötzlich in so einen Typen im Anzug. Und die Agenten in Anzügen sehen alle gleich aus. Und dann geht es ja auch schon zu dem Hauptfigur, der junge Hacker Neo, der geweckt wird von einer geheimnisvollen Botschaft auf seinem Monitor.
Wunderschön seine Nerdhöhle, Baujahr 1999, ne?
Ja.
So mit den Datenträgern und dem Bildschirm damals und so. Großartig. Mhm. Ist übrigens das Einzige, wo man sehen kann, der ist ja wirklich gut gealtert ansonsten, dass der Film 20 Jahre alt ist, alle haben noch Röhrenmonitore.
Mhm, ja. Bei dem ja, etwas älteren Film Men in Black, da waren ja schon ja gängig eingesetzt sozusagen die Flatscreens oder so, zumindest so etwas schlankere Bildschirme.
Ja, ja.
Die ja dann doch erst ja knapp 10 Jahre erst so richtig in den Konsumeralltag Einzug hielten.
Stimmt.
Und
ja, die Trinity, Kevin and Moss, die wird dann gerettet, auf komische Weise, nicht?
Ja.
Durch einen Telefonanruf in einer handelsüblichen Telefonzelle.
Mhm, genau, auch heute für viele wahrscheinlich so, was ist das?
Mhm. Wo ist sie da? Auf Telefonzellen kommen wir in Welt am Draht nochmal zu sprechen, es gibt Referenzen.
Ja, ja, stimmt, ja, genau, ich erinnere mich. Ja.
Ich werde auf ein paar hinweisen, wozu man schon mal so 50 Jahre Filmgeschichte wissen muss, damit man drauf kommt. Mhm, erzähl mal weiter in Matrix.
Genau, ja, Neo kriegt dann irgendwie Besuch, kauft dann dort jemandem einen Datenträger ab und Neo... genau, er kriegt irgendwie vorher die Nachricht Follow the White Rabbit.
Mhm. und seitdem auch ein Meme, ja.
Ja. Wird dann von den unseren Gästen an der Tür ein Besuch in eine Disco eingeladen. Mhm. Lehnt er erst ab und dann sieht er aber, dass eine der Frauen ein Tattoo in Form eines weißen Kaninchens trägt.
Mhm. Genau.
Und ja, folgt dann den Leuten in die Disco und ich weiß gar nicht, was dazwischen kommt.
Da trifft er dann die Trinity.
Ach genau, ja.
Und die sagt ihm eigentlich, das ist so die wesentliche Botschaft und die referenziert auch wieder auf so ein Lebensgefühl von Jugendlichen auch damals. So nach dem Motto, die Dinge sind nicht, wie sie scheinen, hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass hier was nicht stimmt an der Realität.
Hm.
Er erkennt sie so als Hackerin, sagt, oh, du hast ja die Schatzanleihen der US-Regierung gehackt und so. Und dann sagt sie, du, es ist nicht so, wie du denkst und wenn du wissen willst, wie es wirklich ist, dann musst du dann und dann da und da sein.
Genau.
Hm.
Und wird dann
kurz dann geht das zur Arbeit.
Genau, geht zur Arbeit und wird aber dann dort verhaftet.
Wird verhaftet, nachdem er erstmal ein Nokia-Mobiltelefon, was damals sehr fancy war, geliefert kriegt, wo er dann Anweisungen von Trinity bekommt, wie er aus seinem Büro rauskommt. Das klappt aber nicht und er wird von den Agenten verhaftet. Und da merkt man dann so langsam, während die ihn verhören, dass endgültig irgendwas mit dieser Realität nicht stimmt. Er morpht dann sozusagen selber, hat dann so plötzlich keinen Mund mehr und so.
Ach genau, ja.
Und irgendwann dann geht's relativ schnell, ne? Er trifft dann die Trinity wieder und in so einem möglichst verlassenen spooky Haus, was fast auch wie eine Referenz auf den ersten Blade Runner von 82 irgendwie ist. Wenn es dir mal auffällt, ist auch so ständiger Regen und alles so ein bisschen grusig so. Da trifft er dann so die Gang der Erleuchteten um die Trinity rum und er trifft den Hauptprotagonisten sozusagen, Morpheus. Morpheus, ja, der Gott des Schlafes und der Unterwelt, auch nicht so ganz zufällig. Und dann wird ihm halt erklärt, du lebst in einer Simulation, möchtest du die Wahrheit sehen und nach einigen technischen, nerdigen Spielereien mit Steampunk und allem sitzt er dann plötzlich in einem riesigen Trümmerfeld und kann da nicht mehr zurück, flippt fast aus und bekommt dann noch gesagt, also 1999 ist eine Simulation, es ist wahrscheinlich 2100 irgendwas, so genau wissen wir das nicht.
Mhm.
Und dann ist das so auch so ein bisschen wie Terminator so, also es hat irgendwann so den terminalen Krieg gegeben und so ein paar Überlebende versuchen sozusagen in der Simulation die Leute aus der Simulation rauszuholen und ihnen die Realität zu zeigen. Und dann da kann man da eigentlich aufhören. Dann wissen wieder alle, wie der Plot ist, wie es weitergeht, ist erstmal gar nicht so entscheidend.
Genau, genau. Ich habe gerade noch mal kurz mal reingeguckt und dieses Nokia hat ja, diese, also zumindest im Film, dieses auf Knopfdruck ausfahrbare Abdeckung des Tastaturfeldes. Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es das Feature gar nicht oder es hat nicht so recht funktioniert, irgendwas.
Ja, also es wurde dann zum Teil nachgerüstet. Also jedenfalls hat dieses Telefon danach den absoluten Kultstatus gehabt. Mhm. Also die Leute kauften sich solche Neo-Mäntel und natürlich auch diese Nokia-Telefone.
Ja, ich meine, Nokia hat das vor ein paar Jahren mal neu aufgelegt, dieses.
Ja, ja, ach, da gab es diverse Fan-Editions.
Nokia Banana-Phone, wie es auch gerne mal genannt wird.
Genau.
Genau, Nokia 8110. Hat Matrix vor 2 Jahren mal neu aufgelegt.
Ja, genau. Genau. Also und ja, man muss man ja sagen, so diese 3 Matrix-Filme, von denen nur der erste wirklich wichtig ist. Mhm. Also diese Matrix-Filme, das ist schon cineastisches Kulturgut. Also wenn ein Film nach 20 Jahren noch so oft zitiert wird, ist das schon gut. Und umso überraschender ist es eben, dass Matrix auch zitiert. Und im Wesentlichen wird zitiert Welt am Draht. Man kann argumentieren, es gäbe noch frühere Vorläufer, aber eigentlich war Welt am Draht als Verfilmung eines 60er Jahre Science-Fiction-Taschenbuches, was diese Story sozusagen mal in modern Terms erzählt. Das ist schon der weltweit erste Versuch und deswegen ja auch einer der wenigen Filme, die dann auch in USA recht bald ihr Publikum hatten, obwohl es wie gesagt ein deutscher Fernsehfilm war, denn von den Kinofinanziers wollte niemand diesen Film finanzieren damals.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, tatsächlich wird ja auch gerade, ist ja ein 4. Teil von Matrix in Arbeit. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie eine Fortsetzung oder also ein Mix aus Reboot und Fortsetzung werden soll. Es ist auf jeden Fall
ein
Großteil der alten Besetzung involviert. Wird auch teilweise wieder in Potsdam-Babelsberg gedreht. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen wahrscheinlich, oder man ist wahrscheinlich gut beraten, mit den Erwartungen so ein bisschen hinterm Berg zu halten.
Ja.
Und,
aber wo du sagst, Babelsberg, also Special Effects waren ja ein Riesending. Damals war ja noch nicht so viel mit elektronischer Bildbearbeitung möglich.
Ja.
Also die schauspielerische Leistung der Schauspieler und Doubles ist enorm. Also wenn man sich so Making-ofs anguckt, das ist wirklich sehr aufwendig gemacht, dieser Film. Und darum sieht er ja auch so gut aus und ist immer noch anschaulich so.
Genau. Ja, ich schaue gerade mal. Er soll eine Fortsetzung zum 3. Film sein. Okay. Na, mal gucken, was denn tatsächlich wird. Und aktueller Stand ist US-Start. War erst 1. April 22. Jetzt haben sie nochmal vorgezogen auf Weihnachten nächstes Jahr. Ja, mal gucken. Also
mal gucken, wie Corona wird. Ne?
Genau, ich glaube, der kommt eher später als früher, wie so einige Filme. Und ich glaube, da tut's auch sicherlich nicht schlecht, wenn da noch ein bisschen dran gefeilt wird. Ah, ich sehe gerade schon hier einen deutschen Schauspieler, der da mit involviert ist, Max Riemelt. Okay, spannend. Aber zurück zu Welt am Draht. Was mich die ganze Zeit so ein bisschen getriggert hat, war der Hauptdarsteller, Klaus Löwitsch in dem Fall, der so optisch irgendwo zwischen Peter Rütten und dem Hauptdarsteller, der...
Ich habe das mit den Namen auch nicht so im Film, das ist einer meiner Schwächen.
Der Transporter-Serie...
Das musst du wissen, ich schaue ja keine Serien aus Lebenszeit-Ökonomiegründen.
Es gab ja von der Transporter-Filmreihe gab es nochmal eine kurze Serie in so französisch-deutscher Zusammenarbeit.
Ja.
Chris Vance hieß der, der den Frank Martin da gespielt hat. Und irgendwo da ist Klaus Löwitsch als Dr. Fred Stiller hier irgendwo verhaftet und ja, wirkt so, ja, wirkt sehr Hollywood-esk in diesem sehr Aufmachung irgendwie, ne? Also.
Ja, waren es ja zum Teil auch. Es gibt natürlich viele Hollywood-Zitate da. Man merkt dem Film zum Teil auch nicht an, dass er unbedingt in Paris gedreht ist. Mhm. Natürlich zum Teil dieser gnadenlose 70er-Jahre-Modernismus-Charme so mit Lampen und Leuchten und perversen Farben und so. Aber das muss ja auch so sein. Aber die Schauspieler und auch ihre Outfits sind ja bewusst aus verschiedenen Jahrzehnten entnommen, um auch sowas Simulatives zu machen. Wir erleben ja eine relativ moderne Welt, also für 1973 kann man wohl sagen, es sieht so aus, als spiele es von 1973 aus gesehen in einer nahen Zukunft.
Hm, wir haben so ein bisschen Bildtelefon dabei.
Genau, selbstverständlich gibt es das Bildtelefon, das ist ja der ewige Versuch. Ich verweise auch da auf die damals TM-Folge-Geschichte der Videoverarbeitung der digitalen Videotechnik und über die Bildtelefonie. Klar, das auch wieder. Es gibt übrigens, das darf ich auch verraten, als man dieses hypermoderne Büro, was man am Anfang sieht, so Bürolandschaften mit lauter so 70er Jahre, also modernen 70er Jahre Möbeln. Überall steht Alkohol rum, alle Leute rauchen.
Ja, stimmt.
Also wie es damals auch üblich war, also Daydrinking und Kettenrauchen waren normal. Ja. Ganz wichtig. Einige Sachen sind verfremdet. Der Staatssekretär kommt zwar zu diesem Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung, darum geht's ja. Mhm. Der kommt in einem, natürlich im Mercedes 600, aber die Protagonisten fahren amerikanische Autos. Also es ist auch so ein bisschen komisch, die damals in Deutschland sehr ungewöhnlich waren.
Ja, der Hauptdarsteller fährt eine Corvette C3.
Ja, genau. Und übrigens auch da als Zitat, der Sicherheitschef fährt ein Auto, was verdächtig ähnlich dem aussieht, was die Agenten in Matrix fahren. Mhm. Da gibt's also Referenzen. Was kaum einer sieht, ist, sehr am Anfang gibt's eine Kamerafahrt durch dieses Großraum-Wohnbüro sozusagen. Und da steht auch ein Monolith rum. Ach. Also da hat man eine Referenz auf Kubrick.
Die sind ja auch musikalisch drin, ne? Die Referenzen auf Kubrick.
Ja, auf jeden Fall.
Die Schöne Blaue Donau läuft, glaube ich, immer im Hintergrund.
Genau. Also ganz wichtig, es sind ja auch politische Protagonisten der damaligen Zeit und es wird ja erstmal politisiert. Bevor erklärt wird, was das Problem mit der Matrix sein könnte, wird erstmal sozusagen der politisch-ökonomische Zusammenhang aufgemacht. Also dieses Institut erforscht die Zukunft. Und das mit Steuergeldern und fiese Wirtschaftsbosse wollen das zweckentfremden und wollen Daten über die Stahlproduktion haben. Und der Staatssekretär ist da so ein bisschen hin und her gerissen und soll nun beeinflusst werden. Und dann gibt's den Oberwissenschaftler des Instituts und der hat irgendwie Zweifel, ob eigentlich alles real ist, was so vor sich geht und weiß aber nicht, wie er das rüberbringen soll. Mhm. Da hat man dann Referenzen zur Antike, Spiegelgleichnis, der hält dem Staatssekretär den Spiegel vor und sagt, was sehen Sie? Das ist die Referenz auf Platons Höhlengleichnis. Da wird also diese virtuelle Realität-Geschichte sozusagen eingeführt, also Platons Beispiel von den Gefangenen in der Höhle, die nur Schattenbilder sehen und nicht die Realität und aufgrund der Schattenbilder sich im Kopf die Realität machen müssen. So. Googelt einfach Platons Höhlengleichnis. Mhm. Also da merkt man schon, da fängt das auch durchaus mit Niveau an, wird diese ganze Frage von Realität und Illusion, virtueller Realität und so weiter, da wird die eingeführt. Daher auch so ein Film, den man durchaus 10-mal sehen sollte, bis man ihn dann wirklich begriffen hat.
Ja, für die meisten ist wahrscheinlich auch der Darsteller des Staatssekretär, so eins der bekanntesten Gesichtern, Heinz Meier, die man am ersten kennt aus diversen Loriot-Sketchen.
Und Tatort-Serien aus den 70ern.
Ja, und irgendwann läuft auch mal ein Gottfried John durchs Bild.
Ja, da gibt's einige Referenzen, ja.
Die man ja auch aus diversen Rollen kennt, am ehesten vielleicht auch aus den, also oder jetzt mir noch in Erinnerung aus den Asterix und Obelix-Filmen als Cäsar. Ich glaube, in einem der Otto-Filme hat er auch mal mitgespielt. Und ja, ansonsten lauter deutsche bekannte Gesichter, da noch ein bisschen jünger, wo man mal so ein bisschen gucken muss, so ach ja,
doch. Genau. Genau. Ja, und diese, das ist so, da wird es zum ersten Mal problematisiert. Also 1973, der deutsche Fernsehzuschauer, der hat da schon gar nicht begriffen, was los ist. Es gab auch entsprechende Zuschriften an den WDR, was denn das jetzt solle. Aber als das Ding da in Wiederholung kam, Video war ja noch nicht erfunden so richtig, ja. Ne? Als das dann in Wiederholung kam, haben Leute das langsam begriffen, dann gab es einen Kinofilm und dann wurde das so ein bisschen Kultur, aber von einmal gucken kriegt man das natürlich nicht genug mit.
Ja, das, die beiden Teile sind auch mit ja, knapp 1,41 und der zweite Teil auch so in der Länge, nicht ganz kurz.
Nö, zweimal Fernsehen. Das gab's damals aber öfter, so ein Format. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden hat man zweimal anderthalb Stunden Fernsehfilm gezeigt.
Und das erinnert dann an so, ja, viele Serien, die, wo man sagt so, ja, das ist jetzt was man nicht mehr als Film rausbringt, sondern doch eher in, ja, so einstündigen Serienepisoden. Mhm.
Ja, genau. Heute wäre das vielleicht so. Das war damals finanziell nicht drin. Das musste halt ins Fernsehformat
passen. Genau, weil es sich da dann doch besser erzählen lässt. Und dann fühlt es sich oft an, als wenn man da irgendwie doch einen längeren Film guckt. Und genau, ich glaube, so würde man das heute irgendwie ausstrahlen als so mehrteilige Miniserie. Und genau, wie du gesagt hast, was dir auffällt, ist so der Stil von den Gebäuden, die Einrichtung etc., die ganzen Möbelgerätschaften, die man so sieht. Ich sag mal, auch der Hauptprotagonist wohnt nicht schlecht.
Ja, man wohnt so, wie man es, also ich kenne diese Einrichtung, also ich, wie gesagt, ich war damals Schüler, bei den reichen Eltern meiner Mitschüler, soweit sie reiche Eltern hatten, sah es ungefähr so zu Hause aus. Ja. Das kommt schon hin. Ja. Bis auf das Bildtelefon, das hat man dann doch nicht. Ja. Aber ansonsten diesen sehr speziellen Früh-70er futuristischen Stil, den hatte man dann aber auch wieder mit so komischen Referenzen nicht. Da hängen irgendwo Kuhfelle an der Wand und Flocatis, so Langhaarteppiche, also zum Teil auch ganz schön gruselig natürlich.
Oder dass man irgendwie mal so einen Pool in der Wohnung hatte.
Ja, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig. Also in meiner Schulklasse hatten sicher die Eltern von 3 oder 4 Kindern hatten selbstverständlich einen Swimmingpool, das war ein Statussymbol. Also das war Anfang der 70er ganz, ganz wichtig.
Ja, und was ich auch dann beim Recherchieren noch gelesen habe, dass das Tastentelefon, was man da so sieht, da auch noch so ein bisschen
ja, man sieht dort zwar ein Siemens-Bildtelefon, aber französische Tastentelefone. In Frankreich waren die schon eingeführt, bei der Bundespost noch nicht.
Oh ja, ja.
Übrigens Requisitenfehler, in der letzten Szene von Welt am Draht steht plötzlich ein Wählscheibentelefon in der fernen Zukunft.
Ja.
Das passiert. Ich komme noch auf Telefone und die Telefonzelle zurück. Da gibt es gleich mehrere Probleme.
Ja.
Es gibt mehrfach Telefonzellen übrigens.
Die Tastentelefone, die hingen zumindest vor so 2008/2009 war ich bei der Bundeswehr. Da gab es in den Fluren noch Tastentelefone, wo man den Hörer so oben drauflegen konnte.
Genau, Wandapparat.
Da gab es mal auch eine legendäre, ich glaube, Mobimax-Folge noch. Der Hörer sitzt, hieß die, wo es um eben jenes Telefon ging. Ich dachte, ja, genau, das hing bei uns im Flur. Und auch ähnlich alte Apparate standen dann noch in den Zimmern, wo der Gefreite oder der
im Geschäftszimmer
GVD saß
oder
OVD saß und dann da Gespräche entgegen und am letzten Tag, wo wir da waren, gab es dann plötzlich neue Telefone, wo du dann gesehen hast, wer angerufen hat und wo du dann vorher schon sehen konntest, okay, muss ich jetzt meinen Spruch bringen mit hier, wie ging es da, Obergefreiter Knecht, 6. Logistikbataillon 142, was kann ich für sie tun, oder kann ich mir das sparen, weil da ruft nur einer von aus dem Nachbarblock an, sozusagen, wurde man immer schon abgewürgt.
Ja, so war das. Also es wird, wie gesagt, erstmal so dieser 70er Jahre gesellschaftliche Konfliktzusammenhang aufgespannt hier. Da wird ja auch immer wieder referenziert. Also wie gesagt, der Oberprofessor dieses Instituts für Kybernetik und Zukunftsforschung, Kybernetik damals ein Standard, ein Buzzword sozusagen, gerade auch die DDR setzte in den 60er Jahren stark auf Kybernetik. Das war zu der Zeit 73 fast schon wieder gescheitert, aber man dachte so, man könne mit Hilfe der damaligen Computer die damalige Wirtschaft simulieren. Konnte man natürlich nicht, aber das wusste man halt noch nicht. Und natürlich, dieser Computer ist auch so ein geheimes Objekt, was man nur so in Andeutung irgendwie sieht. Also man ahnt irgendwie, dass es dort Werkhallen und große Räume geben muss, wo der Computer drin steht. Wird ja später auch noch gezeigt. Aber erstmal wird so ein bisschen horrorartig sozusagen auch dort vorgeführt, dass diese Realität Fehler hat. Und das fängt damit an, dass der scheinbar etwas verrückt gewordene Oberprofessor seinen Sicherheitschef einweiht und sagt, du, ich weiß etwas, was du nicht weißt und das darf auch niemand wissen, weil dann diese Welt einstürzt. Und der Sicherheitschef versteht's nicht und der Zuschauer auch nicht. Und dann hat der Oberprofessor einen merkwürdigen Unfall. Also während er so zwischen den Teilen seines Mainframes steht, sackt der zusammen und ist tot. Alle sind ganz entsetzt. Und dann gibt es eine Party an einem Swimmingpool natürlich. Man kann quasi das Chlor riechen, wenn man dieses bläuliche Licht so sieht irgendwie. Auch wieder mit politischen Referenzen. Da sind dann also schöne Frauen, mächtige Männer, Intriganten. Einer der Kellner ist Rainer Langhans, also einer der Protagonisten von 68 Kommune 1. Der Kellner dort, der ist da nicht umsonst. Sondern in dieser nahen Zukunft wird im Grunde genommen gespiegelt, also die Revoluzzer von 1 sind da die Kellner und haben es irgendwie nicht geschafft, was zu revolutionieren. Ja, also eine sehr wichtige Referenz. Und dort passiert was Schreckliches, nämlich diesem hinkünftigen Hauptdarsteller und zukünftigen technischen Direktor des IKZ, Fred Stiller, der sieht nämlich, wie der Sicherheitschef Lause plötzlich buchstäblich verschwindet. Er guckt auf den Stuhl, wo der sitzt, guckt nochmal hin, ist er weg. Und denkt sich, habe ich jetzt zu viel gesoffen? Also alle sind immer am Saufen. Aber irgendwie ist er dann sehr, 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 sehr verstört. Aber diese Partyszene muss man tatsächlich mehrfach angucken. Und da kommen auch so Schauspieler vor, die so in anderen Horrorserien mitgespielt haben. Also da wird so diese Horrorreferenz für den damaligen Fernsehzuschauer sehr schön aufgemacht. Das kann man heute nicht mehr wissen, wenn man nicht Film- und Fernsehgeschichte der damaligen Zeit kennt. Oder zumindest mal das Making-of gesehen hat, was ich sehr empfehlen kann. Das heißt irgendwie Blick zurück ins Heute und ist zum 30-jährigen Jubiläum, also zum 40-jährigen 2013 ist das gedreht worden, glaube ich, auch vom WDR, wenn mich nicht alles täuscht. Blick zurück ins Heute gibt's manchmal auf YouTube. Ja, und dann entwickelt die Story sich so ganz, ganz, ganz langsam. Es sind immer mehr merkwürdige Dinge. Der Herr Stiller hat so einen ganz fiesen Chef, ne, Herrn Siskin, das ist so der die Verbindung zur Wirtschaft hält und na, so ein bisschen so leicht korrupt ist und so ein Machtmensch. Dann gibt es die Presse, damals noch die Presse in Form von Zeitungsreportern mit Fotoapparaten und Sensationspresse, so bildzeitungsartig, die da immer so hinterher ist. Skandal ums IKZ, wer weiß was, so. Ne? Und so faltet sich dann langsam diese Story auf, dass mehr und mehr Leuten aufgeht, hier stimmt etwas nicht.
Genau, irgendwas ist komisch und
ja. Ja. Und dann wird ja überhaupt erst erklärt, worum es geht, indem dort erstmal erklärt wird, dass dieses IKZ eine Simulation der Welt betreibt, die man in die 20er Jahre stilistisch zurückverlegt hat, um sie zu unterscheiden, die aber ansonsten durchaus modern ist und in die kann man sich auch hineinbeamen. Man setzt sich so Motorradhelme auf, was anderes hatte man nicht, also auch da Matrix-Referenz und taucht sozusagen in die Matrix ein.
Genau. Ich fand das eine schöne Idee, so wie, okay, wie machen wir das, wie zeigen wir dass da jemand quasi in eine künstliche Welt einsteigt. Und da in der einen Szene, es ist glaube ich sogar Fred Stiller, der dann da irgendwie in die Rolle eines LKW-Fahrers schlüpft. Ja, und außerdem gibt es irgendwie noch einen sogenannten Kontaktmann. der als einziger zwischen den, genau, die Kontakteinheit, der der einzige ist, der den simulierten Menschen sagen kann, dass es eine Simulation ist.
Sagen könnte, das aber nicht tut.
Genau,
sondern der hat nach oben in die vermeintliche Realität, muss man sagen, berichtet, was in der Simulation läuft. Und man kommuniziert per Telefon. Das ist die nächste Referenz. Die Trinity in Matrix telefoniert. Und das tun die dort auch. Das Telefon ist sozusagen das Wurmloch zwischen Simulation und Realität.
Ich fand auch den, die Frisur und den Bart von Herrn Siskins sehr schön und ja, so ikonisch für die Zeit damals.
1973 perfekt, so lief man damals rum. Bisschen langhaarig, bisschen ungepflegt, aber gleichzeitig teure Klamotten an dabei.
Ja, es gibt die schöne Serie Life on Mars. Wo ein Polizist bei einem Unfall 2006 sein Bewusstsein verliert und plötzlich im Jahr 73 aufwacht und ja quasi in derselben Rolle, nur halt ja in der Polizeiwache auf 73 mit den entsprechenden Ermittlungsmethoden und versucht dann da irgendwie zu entkommen und ja kriegt dann mit, okay, seinen er liegt wohl in der Jetztzeit im Koma und versucht irgendwie zurückzukommen und ja, und da gibt es eben auch diverse Figuren mit so diesen ikonischen Bartfrisuren.
Ja, man kann da ewig mitspielen, nicht? Es gibt ja auch so, dass ich so Raumschiff Enterprise Folgen, wo die dann in die 1970er Jahre New York zurückversetzt werden. Ich habe das Privileg, ich weiß, wie Deutschland auf dem Land und in Großstädten 1973 aussah. Ich weiß auch, wie New York aussah. Ich war 1973 zum einzigen Mal in meinem Leben in New York, so als Kind mit Vater. So mit dampfenden Gullideckels und so, wenn man noch die Krimiserie Kojak kennt, das kommt so ungefähr hin. Genau. Aber die Simulation ist ja so erstmal relativ zeitnah als modernes Paris so irgendwie. Und in der Simulation geht auch was schief. Und er wacht dann wieder auf und sagt, hier stimmt doch was nicht. Ja, und dann wird immer gesagt, ja, da ist ein Schaltkreis durchgebrannt, deswegen war das Bild plötzlich weg. Ja, und man kommuniziert auch mit so Einblendungen. Also läuft dann durch die Simulation und plötzlich gibt es so eine Laufschrift so von wegen, Achtung, bitte, bitte zurückkommen. Wichtiger Telefonanruf, so ungefähr. Naja, und dann versucht also der Fritz Stiller, dem Verschwinden dieses Sicherheitschefs Günter Lause nachzuforschen und muss feststellen, dass die Realität auch rückwärts angepasst ist. Also es wird dann so klar gemacht mit einer Zeitung, wo das drin gestanden haben soll, aber gar nicht drin steht.
Genau. Und wo er dann versucht nachzurecherchieren, dass sich dann im zweiten Teil auch auflöst und er dann und die Geschichte nochmal jemandem erzählt. So, stellen Sie sich vor, Sie haben einen guten Freund und der verschwindet plötzlich und Sie geben es auch bei der Zeitung, bei der Polizei und dann steht es auch in der Zeitung und plötzlich sagen aber alle, den hat es nie gegeben und du bist
genau, ja in der Registratur im Computer gibt es so einen nicht. Nee, haben wir nie gehabt. Die Polizei sagt, kennen wir nicht. Genau. In der Zeitung, es wird dann so nicht das Zeitungsarchiv bemüht, steht was ganz anderes. Aber dann gibt es einen Fehler in der Matrix. Der Chefredakteur findet raus, dass bei dem italienischen Kollegen, der diesen Artikel geschrieben hat, in dessen Exemplar steht der Artikel noch richtig drin. Und der schickt ihm das natürlich per Fernschreiben und kann sich das nicht erklären, ist aber ganz schön baffelt dann irgendwie. Ne?
Ich habe gerade auch die Stelle gefunden, wo man Gottfried John sieht. Bisschen kaschiert durch dicke Augenbrauen und einen merkwürdigen Oberlippenbart. Und halt dem entsprechend jüngeren Aussehen damals. Aber so der Zinken im Gesicht, unverkennbar.
Und jetzt wird natürlich, jetzt gerät der Hauptprotagonist, dieser Fritz Stiller, natürlich unter Druck. Den will man jetzt loswerden, also die oben, er hat jetzt erkannt, er lebt in einer Simulation und sie schaffen es sozusagen nicht, ihn da zu beruhigen und die Realität so vollständig anzupassen. Er stiftet Unruhe und muss jetzt, wie man das sagt, abgeschaltet werden. Und versucht, sich dem zu widersetzen. Er begegnet, ohne es zu wissen, wiederum der Kontakteinheit in seiner Simulation, also der Person, die aus der wirklichen Welt geschickt ist, von oben in seine Simulation. Das weiß er aber nicht, ne? Das ist die weitere Hauptdarstellerin. Ich weiß gar nicht, wie sie da heißt, von Mascha Robben gespielt.
Eva,
genau. Eva ist, glaube ich, die Tochter des verrückten Wissenschaftlers, nicht?
Ja.
Genau, die wohnt auch so in Paris dann so wie man sich in Paris 1973 das Jahr 2000 vorstellt. Dann gibt es unheimlich viele kulturelle Referenzen, wie gesagt, auf gesellschaftliche Konflikte der damaligen Zeit, auf 1968, auf den damals beginnenden RAF-Terror, auf gesellschaftliche Konflikte, auf die, also auch den damals herrschenden Zukunftspessimismus, Ölkrise und so, wo wird das alles hinführen? Das wird da alles so ein bisschen so mal durchgekaut. Gleichzeitig eben ganz viele so Referenzen auf Sexualität und deviante Sexualität, die da gerade entkriminalisiert worden war. In Paris ist alles etwas freizügiger. In Deutschland noch nicht so, aber naja, man darf da jetzt immer drüber reden, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie alles ein bisschen unangenehm so. Na, es treten ja auch ein paar Schwule auf, denen man aber deutlich anmerkt, dass sie das möglichst nicht so raushängen lassen wollen. Das kriegt man da ganz gut mit und auch so dieses Klima der damaligen Zeit, wo also noch sehr umstritten war, ob denn sowas nur sein müsse und ob denn solche Missgeburten überhaupt irgendwie ein Bürgerrecht haben sollten. Das war damals durchaus umstritten, nicht? So 50-50 ungefähr. Ja, so war das damals. Ja. Also das wird dort alles mit verwurstet und die Story geht eigentlich darum, wie man diesen aufgewachten, ja, Referenz an heutige Zeiten, diesen aufgewachten Simulationscharakter nun daran hindern will, in seiner Simulation weiteren Unfrieden zu stiften. Und dann gibt's so richtige Krimi-Stunts mit schnellen Kamerafahrten und Verfolgungsjagden. Und
er ist ja auch einmal in der Wohnung von, war das Eva?
Ja, von ihrem Vater auch.
Will sie besuchen und klopft halt und dann sagt der Hausmeister, also brauchen sie sich gar nicht zu bemühen. Die ist schon seit 6 Wochen gar nicht da. Die wurde irgendwie abgeholt, ist zur Kur oder so. Und geht dann zusammen mit dem Hausmeister. Ihr Schlüssel befindet sich unter der Matte. Der Hausmeister weiß es auch. Er sieht ihn.
Der Hausmeister ist Walter Sedelmeier, nicht? Auch sehr praktisch.
Dann sind sie in der Wohnung und die ist total verwüstet und kurz drauf besucht er dann die Wohnung nochmal mit jemandem und die Wohnung ist aufgeräumt, gar nicht vergleichbar mit vorher und dann ist dann Eva plötzlich auch da. Und auch eine der Szenen, die in Matrix dann darauf wiederhin referenzieren, ist ja diese, also in Matrix die Szene, wo ein Steak gegessen wird und dann gesagt wird so, ja, er weiß, dass es, Cypher ist das in dem Fall,
genau.
Er weiß, dass Steak ist nicht echt und der Geschmack wird ihm nur vorgegaukelt, aber es gefällt ihm.
Genau, genau.
Die Szene mit den Erdnüssen, ne? Wo er dann auch dem einen versucht zu erklären.
Also die Macher von Matrix haben definitiv sehr genau Welt am Draht geguckt.
Ja.
Ganz sicher.
Wo er dann auch irgendwie sagt, so, ja, hier, das ist ja gleich alles echt und auch die Erdnüsse nicht und so und der Gesprächspartner verweigert sich dem noch so ein bisschen, was er da erzählt und dann fängt dann auch hektisch an, die Erdnüsse zu essen.
Genau. Da gibt es dann so den Betriebspsychologen, der dann erstmal vom Hauptdarsteller verdächtigt wird, die Kontakteinheit zu sein. Der Betriebspsychologe macht sich wirklich langsam Sorgen um die geistige Gesundheit, hilft dann aber dem oder will dem dann aber helfen. Also der Betriebspsychologe, Kraft seiner Kenntnisse, bekommt also auch Zweifel und sagt, na, wir wollen es doch mal drauf ankommen lassen, hilft dem also bei der Flucht, diesem Dr. Stiller. Dann sieht man eine Szene, die ist einerseits schlecht, andererseits absichtsvoll requiriert, nämlich die sitzen in großen amerikanischen Autos, also die irrealen Gestalten haben immer große amerikanische Autos, die ja nicht hinpassen und dann spielt es in Frankreich und dieser Psychologe bringt sich um, weil er erkannt hat, was los ist, während der Hauptdarsteller in einer deutschen Telefonzelle steht, die extrem beschissen requiriert ist. Also wenn man sich als Technikgeschichtsnerd auskennt, dann sind da Artefakte aus 5 Jahrzehnten in dieser Telefonzelle zusammen und sie steht in Frankreich und es ist alles wirklich, wirklich schlecht, aber zum Teil absichtsvoll. Da steht dann, in Fraktur fasse dich kurz, der Automat ist mehr so 60er Jahre, der Telefonhörer könnte so DDR 70er sein, also sehr, sehr, sehr schlecht gemacht, aber zum Teil auch mit Absicht. Und während also der Hauptdarsteller versucht, mit der Eva, nicht der Kontaktperson, die haben sich auch verliebt, so mit der Kontakt aufzunehmen, muss er feststellen, wie der Psychologe in seinem amerikanischen Straßenkreuzer Vollgas gibt und in einen Kanal fährt. Und dann wird er als der Mörder verfolgt. Also.
Genau, es werden irgendwie Morde angehangen. Ja, jetzt sehe ich genau das Bild von der Telefonzelle, ja.
An der Stelle ist dann wollen sie ihn echt fertig machen, ne?
Ja, an der Stelle mit der Telefonzelle ist ja dann quasi wiederum bei Matrix die Referenz an die Szene vom Anfang des Films, wo ja auch der Hörer fallen gelassen wird und dann. Ja.
Genau.
Ja, jetzt sehe ich das Bild hier genau. Wählscheibe im Telefon, dann dieses Missing-Schild da mit dem fasse dich kurz. Ja, ja, schon, das ist irgendwie.
Also da gibt's ein paar Fehler, gibt's, sie hatten ja auch nicht unendlich viel Geld, aber immerhin. Schön gemacht. Na, und dann geht es relativ schnell. Es gibt dann noch Referenzen auf die damalige Betriebsräte-Diskussion. Also der neue IT-Chef versucht seinem Chef zu helfen. Also er hat auch Verbündete und zettelt also einen wilden Streik im IKZ-Rechenzentrum an. Mhm. Also die Gewerkschaft, das war ja damals auch gerade ein großes Thema in der alten Bundesrepublik, kommt da auch zu ihrem Recht. Aber es hilft nichts, der Protagonist wird erschossen und zwar liegend auf dem Dach einer Citroën DS, also des damals futuristischen Fahrzeugs. Damals 1973 bereits am End of Life angekommen, da kam der Nachfolger der CX, aber diese Autos wurden seit 1956 bis 1959 in einem Ford gebaut und war mit Abstand das Jahrzehnte voraus modernste an Automobil, was es gab. Und auf dieser Modernitätsikone wird dann mit so einer Terrorismusreferenz, diese Maschinenpistolen und das alles, das ist so der italienische, französische, später dann auch deutsche Terrorismus, der da so referenziert wird, wird dann da also erschossen, wacht dann aber auf in der richtigen Realität bei der richtigen Kontaktperson, die ihren ungeliebten Chef dann sozusagen in die Simulation verbannt hat und ihn daraus befreit, Austausch von Bewusstsein und sowas, was ja auch so vorkommt. Und das ist dann das Happy End, stünde da nicht ein Wählscheibentelefon, aber ansonsten ist das dann das Happy End und ich glaube, der verwirrte Zuschauer von Anfang der 70er Jahre ist massiv überfordert damit zu verstehen, was zur Hölle geht hier vor.
Ja, was ich auch sehr schön fand, so am Ende des Films, was man auch selten hat, dass dann im Abspann nicht nur die Darsteller nochmal aufgelistet sind, sondern tatsächlich Bild und hier, das war übrigens der Herr Klaus Löwitsch und also nochmal, dass man was man damals auch hatte und halt schon gar nicht nachgucken konnte, oh Gott, den kenne ich doch, wer ist denn das? Und jetzt in dem so größeren Film wie dem hier hat man dann das Problem, okay, wer ist denn das, den kenne ich, wie heißt denn der hier? Dann hat man hier zumindest von den meisten wichtigsten Darstellern nochmal irgendwie Bild und Namen dazu.
Es gibt auch andere Referenzen. Also man muss vielleicht noch dazwischen schalten, das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, kurz vor Ende, am Ende seiner Flucht werden dann so ein bisschen mit dem Holzhammer, auch dem unbedarften Fernsehzuschauer wird dann also gezeigt, wie da plötzlich so Schäferhunde verschwinden im Wald und so. Ja. Dass also plötzlich massiv an der Realität manipuliert wird.
Ja, Eva wird irgendwie zum Schäferhund und schießt dann drauf und dann der Hund irgendwie verschwunden. Genau.
Also da löst es sich dann ein bisschen auf, aber ich fürchte, der damalige durchschnittsdeutsche Fernsehzuschauer wird mit dem Kopf geschüttelt haben und sich geärgert haben, wo denn seine Zwangsgebühren wieder gelandet war. Das war damals auch schon so. Übrigens noch mehr, richtig, ganz wichtig, es gibt eine Korridorszene. Du erinnerst dich in Matrix, wo Neo den Schlüsselmeister trifft und in dem langen Korridor, wo die Backdoor als Backdoor visualisiert wird sozusagen.
Ja.
Dieselbe Szene gibt es mit dem verrückten Professor, bevor er stirbt, im IKZ. Der geht auch einen Korridor lang und im Hintergrund blinkt es so rot. Mhm. Das ist exakt in Matrix nachgebaut.
Ja, da ist auch die eindeutige Referenz daran.
Eindeutige Referenz, natürlich. Krasses Ding. Der Film war ja in den 80er Jahren in Vergessenheit geraten, Welt am Draht. Und man hat ihn dann tatsächlich so zusammen mit Matrix dann wieder vorgeholt und so unter Nerds war der dann alsbald recht beliebt von wegen, hey, guck mal, auch erstmal so als, oh Gott, guck dir mal diesen 70er Jahre Schinken an, diese Frisuren, wie die Leute rumliefen, um Himmels Willen. Und natürlich ist der nicht so schön sleek und glatt und actionreich und mit, ich weiß nicht, 10 Millionen Schuss und so. Ist halt ein Fernsehfilm, aber mit den damaligen Mitteln und diesen Referenzen unglaublich aufwendig gemacht. Also ja, das sollte man so als, wie soll ich sagen, ambitionierter Filmnerd gehört das sicherlich zum Curriculum. Das sollte man mal gesehen haben.
Ja, genau. Ja, dann, also was mir jetzt auch aufgefallen ist beim Schauen, dass jetzt nichts dabei war, wo man sagt so, oh, da sieht man aber, wie alt der Film ist oder also das irgendwie, es gibt jetzt keine Szene, wo man die, oder andersrum, der Film muss sich nicht verstecken so, es gibt jetzt nichts, wo irgendwie das heraussticht, dass da irgendwie, ja, eben der Mangel der Technik oder der Zeiten des Geldes irgendwie.
Nein, man hat damals schon das Hightech gemacht.
Ja.
Also der Regisseur Fassbinder war ja schon berühmt und hatte da Zugang. Er ist auch nicht auf Fernsehfilmtechnik gedreht, sondern schon in 30 mm Ektachrom. Das berühmte Ektachrom schwarz, weil auch damals ja viele Leute noch Schwarz-Weiß-Fernseher hatten, also kontrastreich, damit das nicht so grau in grau abrutscht. Also schon sehr absichtsvoll so gemacht, dass er in Fernsehen und Kino läuft. Und gut aussieht. Und dann natürlich ein fantastisches Remastering 30, 40 Jahre später.
Genau.
Was also keine Wünsche offen lässt. Also ist schon sehr geil. Ne?
Ja, also ich bin in der remasterten Fassung geguckt. Und kommt eben im feinsten Full HD daher. Und eben bis aufs Format kann man den also wunderbar gucken. Das ist jetzt.
Und wenn man den zum 12. Mal guckt und dann nur noch so auf Alltagsdetails achtet, kann man einerseits sehen, wie viele Dinge seit 50 Jahren die gleichen sind und heute noch so aussehen und welche Dinge es so gar nicht mehr gibt. Ganz auffällig irgendwie, finde ich, wenn man so die Geschäfte ansieht, die Bürgersteige, die Lampen, die Geschäfte, ja, also ganz auffällig irgendwie.
Ja, nee, es ist definitiv auch was, was ich nochmal sicherlich in Ruhe noch so ein, zwei Mal schauen werde.
Absolut. Das ist so ein Film, den sollte man sich auf die Playlist tun, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, Grippe oder Corona hat und ein paar Wochen fernsehen muss. Dann kann man sich sowas mal auf die Playlist packen. Und vorher ein bisschen Matrix gucken. Vielleicht erst nochmal den ersten Matrix gucken, die anderen sind ja eh unwichtig. Und dann Welt am Draht gucken, wird man schlau von. Und dann noch ein bisschen auf Wikipedia so die damaligen politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse so ein bisschen nachrecherchieren. Ist schon ein sehr, sehr geiles Ding. Eben aus irgendwelchen Gründen nicht so berühmt geworden wie 2001 oder Matrix, aber das liegt natürlich auch an der Kommerzialisierung der damaligen Zeit oder der Abwesenheit derselben.
Also ich habe auch mal geguckt auf IMDb, hat jetzt zwar eine Bewertung von 7,8, aber halt dann auch nur bei knapp über 5000 Bewertungen. Ist also jetzt nicht so viel. Ich schaue mal auf Letterboxd, was da dazu gibt. Bei Letterboxd habe ich auch zu 2001 eine Review gefunden, wo jemand an seinen, wie schrieb er, hallo jüngeres Ich, der fand, dass dieser Film langatmig und prätentiös bist. Du bist doof. Grüße dein Gegenwarts-Ich. das fand ich sehr schön.
Ja klar, so kann man das auch sehr gut interpretieren immer wieder. Also für mich ist auch so, ich sehe da natürlich auch ganz viel so dieses Lebensgefühl meiner damals jungen Eltern so. Also was ich so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mitgekriegt habe, das kann man da in vielen Artefakten so wiedersehen, wo ich denke, ja genau so war das auch, wenn meine Eltern zu Hause eine Party gegeben hatte, war ich den ganzen Abend damit beschäftigt, irgendwie Whisky zu mixen und Zigaretten auszuteilen und so. Und genau in diesen komischen Klamotten liefen die Frauen damals auch rum, was einem natürlich als, keine Ahnung, 10-Jähriger damals extrem komisch vorkam.
Ja, schreibt auch jemand West Germany World, also das Germany in Klammern und ja, an West World, den Originalfilm, musste ich auch das eine andere Mal denken. Wo ja auch sehr gespielt wird in diesem, wir haben eine künstliche Welt erschaffen und die ist so gut, dass man die künstlichen Wesen aus dieser Welt ohne Probleme durch die echten ersetzen könnte und vermutlich würde es niemand merken. Das ist ja dann auch der Plot vom zweiten Teil, der leider nicht so gut wegkam und auch ja, noch so ein, auch leider nicht so gut ist wie der erste, aber wo dann quasi so der Plot ist, es steht eine Verschwörung im Raum, die plant, die berühmte Menschen, wichtige Personen durch diese künstlichen Wesen aus eben Westworld zu ersetzen.
Ja, auf jeden Fall. Das spielt eine große Rolle, das stimmt. Also es ist ein krasses Ding. Ich bin übrigens, also ich kann mich nicht erinnern, damals irgendwie was mitgekriegt zu haben von dem Film. Ich bin auf Rainer Werner Fassbinder gestoßen, als der so in Kokainskandal und so weiter war. Und als wir einige seiner anderen Filme tatsächlich im Schulunterricht besprachen, im Deutschunterricht und im Kunstunterricht, so um das Jahr 80 muss das gewesen sein. Das war dann also schon Gymnasium. Und da, komischerweise kam da Welt am Draht nicht vor. Also die Lehrer, die das irgendwie wichtig fanden, seine auch gesellschaftskritischen Filme und so, die haben eigentlich seinen wichtigsten Film Welt am Draht gar nicht mit auf dem Schirm gehabt. War ganz interessant irgendwie. Und ich habe den, ich glaube, zum ersten Mal so vorgeführt gekriegt, irgendwie als Student in 80ern, dann halt auf so einer Videokassette, wie das damals halt so war. In entsprechend mieser Qualität.
Ja. Gott, ja.
Und habe mich daran dann erst wieder erinnert, als ich Matrix gesehen habe.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist mir auch bei 2001 auch aufgefallen, als ich den gesehen habe. Wenn man dann vorher schon zahlreiche Filme gesehen hat und dann den irgendwann mal guckt, merkt man, für wie viel Werke 2001 einen Grundstein gelegt hat, wie viele sich daran orientiert haben und was man alles da wiederfindet.
Ja, genau. Na, ich bin da auf 2001 wiedergekommen. Es gab ja so ein Sequel 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Das wurde gedreht, so, ich glaube, um 2000 oder schon in den 90ern. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und daraufhin dachte ich, ich muss mir doch nochmal 2001 angucken. Und da gönnte ich mir dann schon auf CD oder gar DVD, ich weiß nicht mehr, mal so die Kinoversion und habe die dann mittels Beamer an die Wand geworfen, so. Das waren halt so die damaligen technischen Mittel, die man hatte.
Der ist aus 84 sogar schon.
Aus 84 ist der. Ja, stimmt. Der hat ja noch kalte Kriegsreferenzen. Ja, du hast recht. Aber ich habe ihn nicht 84 gesehen, sondern später. Ich habe ihn vielleicht 1990 oder so gesehen. Da genau daher CD. Da kamen nämlich CDs dann auf. Also erfunden waren sie ja lange vorher, aber CD als Bilddatenträger, das ging so ganz langsam Anfang der 90er los. Ich weiß noch, 1990 in Schweden besaß ich meinen ersten CD-Brenner. Das war dann noch so wie etwas später Linux kompilieren, so Aktionen, die man über Nacht durchführte. Und wehe, da ging irgendwas schief, dann war der teure Rolling hin. Ja, so war das damals. Wir hatten ja nichts.
Ja, ich weiß gar nicht, was man jetzt noch, also am besten ist es natürlich, wenn man sich jetzt dann vorher oder nach diesem Podcast dann selber den Film mal anschaut.
Den gibt's auf Amazon Prime gerade zu sehen, glaube ich.
Ja, ich habe mal geguckt, also bei iTunes läuft er tatsächlich in diesem als TV-Serie in zwei Episoden für Zehner.
Ja, für Zehner kann man sich auch eine DVD kaufen übrigens. Geht ja nach wie vor.
Genau, und bei Amazon Prime, genau, da gibt es das als ein Film sozusagen. 13 Minuten steht auch da, dass es die Remastered-Version ist.
Das ist sicherlich die beste Empfehlung gerade. Genau.
Genau, ja, da kann man den sehen und dann vielleicht nochmal, wenn man Lust und Zeit hat, dann eben Matrix danach nochmal schauen.
Lohnt sich auf jeden Fall, ja, weil dann merkt man, wie das so zusammenspielt und auch ein bisschen resoniert so.
Mhm. Was mir auch noch aufgefallen ist, so zum Schluss, dass relativ wenig Musik ist. Also es spielt mal irgendwie Musik im Hintergrund, so wie vorhin schon erwähnt, auch Musik, die wir in 2001 schon gehört haben, die aber eher so als Hintergrundmusik dient. Ansonsten relativ ja ruhiger Film sozusagen. Ne?
Ja, das ist nun auch der damaligen, auch natürlich Fernsehfilm. Damalige Fernsehapparate hatten sehr schlechte Soundsysteme. Da musste man also ein bisschen aufpassen. Dann war sicher auch eine GEMA- und Rechtefrage und eine Kostenfrage.
Ja,
ist ja zwar kein Low-Budget, aber nun auch kein High-Budget-Film, halt ein Fernsehfilm. Da spielt, glaube ich, auch eine gewisse Rolle dabei. Aber vor allem sind es die damaligen technischen Möglichkeiten auf der Empfangsgeräteseite. Wie gesagt, 1973 hatte gerade mal so die Hälfte der Deutschen dann doch mal einen Farbfernseher. Ne?
Ja, stimmt, ja.
Also bei uns zu Hause stand anno 73, glaube ich, gerade noch eine alte schwarz-weiße Röhrenkiste mit Lamellenvorhang aus den 60er Jahren. Und die wurde dann irgendwann um die Zeit gegen den ersten Farbfernseher mit Ultraschallfernbedienung ausgewechselt.
Also die allwissende Müllhalde sagt, Budget von 950.000 D-Mark.
Was nicht wenig Geld war. Mhm. Also zum Vergleich, so der größtmögliche Mercedes kostete irgendwie 20.000 Mark. So eine Corvette, wie der Hauptdarsteller fuhr, kostete 40.000 Mark.
Ich glaube, die Corvette kriegst du heute für denselben Betrag in Euro, wenn du Glück hast.
Ja, ja. Also, wie gesagt, es war kein No-Budget, aber es war nicht viel Geld. Aber es war für Fernsehverhältnisse damals ungeheuer viel. Also da mussten schon einflussreiche Menschen im Fernsehen mussten sich verwenden, dass so viel Geld ausgegeben werden durfte. Ja. Ich weiß, meine Eltern bauten sich 1971 ein damals sehr modernes Haus, so als Betonbungalow mit ganz guter Ausstattung ohne Swimmingpool. Das fanden wir damals schon affig. Und ich meine, dieses ganze Haus, also abgesehen von Grundstück und drum, das eigentliche Haus hat 200.000 D-Mark gekostet damals. Also zum Vergleich. Da war eine Million schon Geld, ne? Mhm. Und so damals wurden gerade mal so die Nettogehälter der normalen Worker wurden dann doch mal vierstellig, ne? Also es war schon teuer. Gar keine Frage.
Ja.
Aber man hatte auch noch mehr Zeit. Also im Making-of erzählen die Schauspieler, die wenigen, die noch leben, die meisten sind ja inzwischen verstorben,
ja,
erzählen, dass man dort noch etwas mehr Zeit hatte auch zum Filmen. Also nicht ganz so viel kommerzielle Hektik da war. Man konnte manche Sachen eben zwei, dreimal drehen, bis es wirklich gut war.
Ja.
Das war schon wichtig. Mhm. Ja, wie gesagt, ist eine, was sagst du, zusammengerechnet ergibt das Ganze irgendwie so 3 Stunden oder so, ne?
Ja, ein bisschen über 3 Stunden drin, 3,5 Stunden so, ja.
Aber das es fügt sich auch ganz gut und man kann es mehrfach ansehen. Also es ist schon ansprechende Unterhaltung und man kann auch viel über die Altbundesrepublik und so dieses 70er Jahre Lebensgefühl und die damalige Problematisierung, auch politische Problematisierung von gesellschaftlichen Prozessen sehen.
Ja. Ich sehe auch gerade noch mal einen Ausschnitt, ja die Wohnung von Eva recht prunkvoll ist, der Hausflur eher, naja, da könnte mal ein bisschen mehr was am Putz gemacht werden.
Wie das eben damals so war. Also das war ja eine Zeit, wo in deutschen Großstädten noch so die letzten Bombenlöcher zugebaut wurden, wo in Paris es noch richtig dreckige Ecken gab und alles so ein bisschen runtergekommen war. Aber das wird da nicht so thematisiert irgendwie. Man sieht es zum Teil an etwas schlechter Kraftfahrzeugrequisite, aber da will ich mal drüber hinwegsehen als Freund alter französischer Autos. ist das eben manchmal so.
Tja, gut, dann würde ich sagen, ziehen wir es hier nicht weiter in die Länge.
Nö.
Und kommen so langsam auch zum Schluss hier. Tja, schaut euch
den Film. Angenehme 1,5 Stunden über Welt am Draht.
Ja.
anderthalb Stunden, über dreieinhalb Stunden. Die wichtigsten Dinge haben wir jetzt angeteasert. Man könnte jetzt noch 1 Million Details irgendwie bringen, aber wie gesagt, Tipp auch nochmal von mir, versucht auf YouTube oder irgendwo im Internet als DVD-Zusatz-Bonus, CD oder was auch immer zu finden, Blick zurück ins Heute, ein sozusagen nachträgliches Making-of anlässlich des Remastering des Films, so aus dem Jahr 2013, wenn mich nicht alles täuscht.
Hm.
Ganz interessant, dann versteht man den ganzen Film und seine Machart noch viel besser. Und man sieht auch ein paar herrlich kaputte Typen, soweit sie bis heute überlebt haben. Also ja. wie die so bis heute irgendwie überlebt haben mit dem damals, auch so wie damals Arbeitswelt und Entscheidungen und so ablaufen, ist schon sehr aufschlussreich. Gut. Dann bedanke ich mich hier, dass du diesem Film auch mal wieder Raum gibst in deiner Serie.
Ja, dann danke ich dir für die Zeit und dass du mir den Film näher gebracht hast. Dich auch so ein bisschen mal erklärt hast und so ein bisschen eingeordnet hast auch. Und ja, genau, für wer gerne mehr Gespräche über damals TM hören möchte, der sei an der Stelle auch von mir herzlich verwiesen an Ayewus Podcast. Um dir den Shameless Self-Plug vorwegzunehmen.
Ja, den hatten wir ja am Anfang schon.
Genau. Ansonsten überlasse ich dir jetzt zum Schluss noch die letzten weisen Worte.
Ja, schaut euch dieses philosophische Denkgebäude an, der Frage, leben wir in einer Simulation? Das hat ganz hohe Relevanz, gibt es seit den alten Griechen immer mal wieder vorgekommen. Und im Zuge der ganzen Geschichte mit Virtual Reality und künstlicher Intelligenz wird das nochmal eine völlig neue Bedeutung bekommen. Also diejenigen von euch, die da capable sind und sich interessieren, versucht durchaus mal Geschichte und Entwicklung der virtuellen Realität nachzuvollziehen und auch die philosophischen Konzepte dahinter von Realitätswahrnehmung, Konstruktion, Simulation. Das wird tatsächlich immer wichtiger werden und wie gesagt, gut zur Welt am Draht passen dann eben auch so Filme wie Matrix 1, Blade Runner 1 und 2. Wenn man möchte, 13th Floor, das ist kein wesentlicher Fortschritt, aber eine andere Variante davon, das sollte man in dem Zusammenhang mal gesehen haben. Ja, und dann guckt auch nochmal Stanley Kubrick, gar keine Frage.
Ja, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und ich auch, bis zum nächsten Mal, ciao.
Haben Sie immer gewusst, was war es und was nicht? Haben Sie alle Zeichen erkannt und richtig gedeutet? Oder wurden Sie durch geschickt verpackte Lügen fehlgeleitet? Eines ist sicher. Wenn wir die Wahrheit suchen, stoßen wir so manches Mal auf Dinge, die ganz unglaublich sind. Ihr Jonathan Frakes.
In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare.